ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, vor einer spannenden neuen Woche in Washington mit der offiziellen Amtseinführung von Donald Trump. Zum zweiten Mal zieht er als US-Präsident ins Weiße Haus. Und vorher sprechen wir hier mit Ingo Zamperoni, ARD-Tagesthemenmoderator, und seiner Frau Jiffer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin. Hallo zusammen.
Hallo, herzliche Hallo. Grüße.
Ihr sitzt in Hamburg, ihr seid zugeschaltet, ihr seid aber ein erprobtes Team, ja, von eurem Podcast Amerika, wir müssen reden.
Kann man so sagen. Also die Situation jetzt, dass man so mit Kopfhörern sich gegenüber sitzt, das kennen wir von zu Hause auch. Hier im Studio beim Norddeutschen Rundfunk ist es natürlich noch ein bisschen professioneller, wirkt es auf einmal.
Es gibt schon 60 Folgen. Ja, sitzt ihr da normalerweise zu Hause?
Ja, wir sitzen immer zu Hause, also gegenüber voneinander in unserem kleinen Büro. Und genau, wir hoffen dann, dass niemand klingelt oder dass die Kinder nicht reinkommen.
Oder der Postbote, genau.
Jiffer, und reicht dann ein Augenkontakt und Ingo schweigt?
Ja, also es ist, genau, also es ist, wir lernen immer. Also manchmal fließt das total und geht ganz, ganz genau flüssig. Und manchmal müssen wir kleine Pause machen, muss ich mal fragen oder frage ich mal manchmal, wie sagt man das oder wie sage ich das richtig? Oder also es geht. Also, aber wir diskutieren das kurz vor und überlegen, was die großen Themen sind für die Woche und dann geht los.
Und dann ist auch viel so ein bisschen nonverbale Kommunikation. Also so, wenn Jiff mich dann ein bisschen zweifelnd anguckt, so, hä, in welche Richtung gehst du denn jetzt? Ja, oder, aber meistens schaffen wir den Bogen dann irgendwie wieder zurück, ja.
Normalerweise kommt er alle zwei Wochen, wenn nichts Wildes passiert, aber oft genug passiert ja auch was Wildes.
Das vergangene Jahr war auf jeden Fall extrem wildes. Insgesamt ja die Weltlage, Nachrichtenlage, aber gerade natürlich, was die USA betrifft, diesen Wahlkampf. Und wir haben, glaube ich, ein halbes Dutzend Sonderfolgen gemacht, die gar nicht geplant waren, einfach auch mitten in der Nacht. Also ich weiß noch, Jiff, ich war da gerade in Stuttgart unterwegs, du warst zu Hause in Hamburg, und in der Nacht, als diese Debatte war, dieses TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump, und ich eigentlich gar nicht gucken wollte, weil ich dachte, ach naja, da werden sie irgendwelche Hülsen hin und her schlagen, ich werde morgen genug davon mitbekommen haben. Und dann war ich aber spät dran und dachte, ach komm, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde gucke ich mir an, und dann, tja, dann haben wir die ganze Zeit hin und her getextet und telefoniert, und da war recht schnell klar, da müssen wir jetzt noch spontan direkt eine Sonderfolge machen, weil...
Spontan um 5 Uhr morgens.
Ja, genau.
Ja. Und er ist ja auch politisch, aber er ist auch sehr persönlich, ja, euer Podcast, weil ihr eben Familie und Freunde in den USA habt. Also Ingo, von dir schon 3 Filme, Dokus, da haben wir sie auch kennengelernt. Jiffer, jetzt kommen wir zum Punkt. Du bist Demokratin, deine Mutter Lynn aus Wisconsin auch, dein Vater Paul lebt in North Carolina, er ist Republikaner. Und ihr zwei, ihr steht oft genug Stirn an Stirn, oder?
Ja, also schon seit immer eigentlich. Schon seit ich eine so Interesse in Politik hatten, haben wir immer unterschiedliche Meinungen gehabt und immer gestritten. Aber wir haben immer einen Weg zurück zueinander gefunden. Wir haben immer am Ende gesagt, ach komm, wir trinken ein Bier zusammen, das war's. Aber ich habe auch selber gemerkt, in 2015, 2016, als Trump also ein Kandidat war, haben wir angefangen zu streiten in einer Art, das war nicht wie früher. Ne? So, es war mehr so, ja, jetzt muss ich los, tschüss. Und es war dann zu Ende, und es war schwierig. Ich habe auch gemerkt, dass von Geschichte von Freunden von mir, dass die haben auch aufgehört, überhaupt mit Familienmitglied zu reden, mit Elternteil oder Geschwistern oder so weiter. Und obwohl es harter war, in diese Zeiten mit meinem Vater zu reden, wir haben trotzdem immer weiter geredet. Und daher kam ein bisschen die Idee auch für Ingos Doku, dass unsere Beziehung mit meinem Vater spiegelt der ganze Land.
Genau, dieser Mikrokosmos unserer Familie hat halt sehr gut darstellen können oder kann es bis heute noch, wie das ganze Land in vielem zerrissen ist. Und deswegen war das die Idee. Nicht, weil wir unbedingt meine Schwiegereltern vor die Kamera zerren wollten, oder, aber ja, das war so der Gedanke. Und da wir eh dann darüber geredet haben, die ganze Zeit, haben gesagt, das bringt es vielleicht sehr vielen Menschen näher. Und das ist auch das Echo, das wir sowohl auf unsere Podcast-Folgen, aber eben auch auf diese Dokus bekommen haben. Ah, jetzt ist mir so manches zumindest, habe ich vielleicht nicht bedacht oder gesehen vorher, und jetzt ist mir klarer geworden.
Paul war kurz vor Weihnachten bei euch in Hamburg. Ingo, bist du dann so Puffer zwischen den beiden?
Immer so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Also Sie haben sich auch diesmal, glaube ich, nach der Wahl, das war ja kurz nach der Wahl, und da haben Sie sich fest vorgenommen, nicht über Politik diesmal zu sprechen, aber das hat keine 2 Sekunden gedauert, glaube ich. Hast du wieder gehört, was er jetzt, und von wegen, es ging dann. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen der Puffer bin, und dann guckt Paul mich da manchmal auch so ein bisschen hilfesuchend an, so nach dem, ach, sag du doch was, oder erklärst du es ihr doch, oder umgekehrt.
Er sieht mich manchmal als die liberale Hippie, die immer die falsche Meinung hat, und sieht Ingo als die Voice of Reason sozusagen da in die Mitte.
Es gibt ein schönes Foto von einer Weihnachtsfeier im Weißen Haus, als wir in Washington gelebt haben, wo Jeff eingeladen war mit einer Freundin, der dahin als Begleitung mitgehen konnte. Und dann gab es eine Fotogelegenheit mit den Obamas. Und dieses Foto mit unserer Freundin und dir, Jeff, und den beiden Obamas, die wie Honigkuchenpferde strahlen, das ist sehr, sehr professionell. Wahrscheinlich haben sie auch sich sehr
so
gefreut,
euch
getroffen zu haben. aber das ist das haben wir zu Hause, das hast du deinem Vater geschenkt, und das zeigt er dann immer seinen auch republikanischen Freunden und sagt dann immer: Where did I go wrong?
Was habe ich falsch gemacht?
dass meine Tochter Demokratin geworden ist. Ja. Aber ja, ich glaube, ich bin da so auch als Journalist in der Rolle, die ich auch in den Filmen ja dann auch und auch im Podcast so ein bisschen habe, ist so eher diese eben, naja, es gibt auch die andere Seite. Und ich glaube, daraus entsteht dann auch so eine interessante Spannung, so ein Spannungsfeld.
Okay, ihr zeigt ihm das Obama-Foto, aber hat er tatsächlich nach der Wahl jetzt, nach dem Sieg von Donald Trump, dir, Jiffer, als erstes diesen Trump-Dance geschickt, dieses Meme, ja, das so Video?
Ja, ja, ein GIF mit einer tanzenden Trump. Und das war, die Nerven waren schon ziemlich blank. Und das, ja, das war ein von den Gründen, warum wir eigentlich nicht gesprochen haben seit zwischen der Wahl und wenn er nach Hamburg gekommen ist, und warum wir haben gesagt, wir reden nicht über Politik.
Ich habe nur getextet, ne? Also ja. Nur Schriftsprache sozusagen. Genau. Und dann, aber es geht jetzt wieder.
Ja. Und dann Weihnachten, hat Glühwein geholfen.
Genau, dann fließt alles wieder. Aber wir haben trotzdem, ich glaube, einmal war Ingo nicht in die Küche mit uns, und plötzlich hat er was gehört, ziemlich laute, laute Stimme.
Ich dachte, oh Gott, was ist los? Und du hast so gesagt, nein! Ja, so quer durch den Raum. Ich so, was ist los?
Ja, und du bist ein bisschen reingelaufen, so, hey, was ist hier los? Hey, alles gut? Aber genau, wie gesagt, also manchmal muss man, manchmal regt man sich ein bisschen auf, aber trotzdem dann sagen wir, okay, ne, so ein Thema wechseln. Und
das schafft ihr immerhin noch, das muss man dazu sagen. Ne? Ja. Das ist eben bei vielen Familien nicht mehr so der Fall. Und das ist das Schwierige dann, diese Gräben auch zu überbrücken.
Aber Weihnachten bei euch im Podcast erzählt ihr tagelang Zuckermasse auf dem Herd und Karamellbonbons. Ja, habt ihr noch alle Füllungen in den Zähnen?
Weiß ich nicht. Ein Kind hat diese Woche Zahnarzttermin, nächste Woche haben die andere. Mal sehen. Aber wir geben viel auch weg. Ich glaube, die Kinder geben die zum
Lehrer. Das ist so ein bisschen die Tradition, ne? Du hast ein altes Rezept deiner Großmutter.
Genau, von meiner Großmutter. Und ich bringe die immer rein im Büro. Die Kollegen kriegen, die freuen sich immer, mindestens sagen sie, dass sie freuen sich auf ihre Tüte Karamellbonbons. Und ja, einmal im Jahr ist es irgendwas, genau, weil das ist ein Familienrezept, ein bisschen was Persönliches und schmeckt auch.
Es ist nur Butter, Zucker und Corn
Zucker
Syrup.
Und Zucker und Butter.
Jetzt zieht Donald Trump wieder ins Weiße Haus ein, zum zweiten Mal als US-Präsident. Wie läuft das ab? Ja, also jetzt so für uns, so rein praktisch, ja, wird da neu gestrichen. Wenn er da wieder einzieht, wird alles wieder Gold gemacht, sind die Kisten gepackt.
Ja, das ist ein ziemlich logistisches Unterfangen, denn tatsächlich in diesem Fenster der Amtseinführung, wenn vor dem Kapitol auf den Stufen vor der Mall eben da tausende Zuschauer auch sind und dann der Amtseid geleistet wird des neuen Vizepräsidenten erst und dann des neuen Präsidenten und eine Ansprache gehalten wird, in dieser Zeit im Prinzip findet der Wechsel statt, der Umzug. Also dann müssen quasi die Koffer gepackt sein natürlich schon und so auf der einen Seite von den Bidens, die jetzt das Haus verlassen. Und dann wird ziemlich schnell alles zusammen, also wirklich, ich war da nie live dabei und ich habe auch ehrlich gesagt keine Bilder jetzt im Kopf davon, gibt's glaube ich in dem Sinne nicht, weil es dann doch eben die privaten Räume sind, wenn man so will, der Präsidentenfamilie für 4 Jahre immer, für eine gewisse Zeit, der oberste Stock des Weißen Hauses. Und und dann wird das schnell ausgeräumt und dann steht dann schon der Wagen mit den neuen Sachen drin und dann wird schnell eingeräumt. Und das ist tatsächlich fliegender Wechsel.
Jiffer, wie guckst du auf den Tag? Amtseinführung Donald Trump?
Ja, Vielleicht ein bisschen wie das erste Mal. Ich würde also zusammen mit ein paar anderen amerikanischen Freunden gucken. Ich kenne viele Leute, die sagen, die boykottieren das, gucken gar nicht, ignorieren das einfach. Aber ich glaube, es ist immer besser, nicht der Kopf im Sand zu stecken. Und wie Napoleon sagt, wir würden vielleicht eine Flasche Champagner öffnen, weil im Sieg hat man das verdient und wenn man verliert, dann ist das ein guter Trost.
Insofern braucht man es.
Braucht man das. Oder weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist so viel, das unsicher ist. Ich glaube, man spürt das hier, aber auch merke ich, wenn ich mit Freunden in die Staaten rede, niemand weiß genau, was Trump vorhat, weil er ist so unvorsehbar. Er hat so viel verschiedene Sachen gesagt, versprochen, ob er wirklich tut, was er sagt. Wie wir wissen, er hat eine interessante Wahl für Kabinettmitglieder, die noch nicht bestätigt sind. Aber Leute, viele mit wenig Erfahrung für diese Stelle oder traditionelle Erfahrung mindestens. Insofern, ich glaube, alle sind im Vergleich mit 2016, also ich hatte das Gefühl, in 2016 alle waren sehr motiviert. Viele Freunde von uns in Washington haben gesagt, so ja, bevor Trump bin ich jeden Samstag auf der Fußballspielplatz, jetzt bin ich jeden Samstag auf einen Protest. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, Leute sind ein bisschen, wie sagt man, resigned. Also die sind ein bisschen mehr so, ja, mal sehen. Also die sind ein bisschen, ja.
Resigniert auch so ein bisschen.
Resigniert.
Ja. Das ist jetzt so, ja, dann sind die Zeichen der Zeit wohl so. Und die Mehrheit der Amerikaner wollte es. Anders als vor 8 Jahren hat er ja diesmal auch den Popular Vote gewonnen, also auch insgesamt die Mehrheit. Insofern, ja, mal gucken. Es ist, glaube ich, so eine Hab-Acht-Stimmung, wenn man das so zusammenfassen wollte, auf der einen Seite und auf der anderen. Ja, mal gucken, ob das auch alles umgesetzt wird, was da so versprochen wurde im Wahlkampf.
Ich habe ein paar Freunde, die haben dann entschlossen, also irgendwas einfach für sich zu machen. Eine Freundin zum Beispiel hat eine Liste, das sie nennt, also 100 gute Tat oder gute Sachen. Und postet, hat ein kleines Konto auf Insta gegründet und postet dann täglich oder jede paar Tage irgendwas Gutes, das sie getan hat. Ob das ist so Geld gespendet für der Opfer von der Feuer in Los Angeles oder also alte Klamotten zu einer Organisation gegeben oder gekocht für eine kranke Nachbarn oder irgendwas, das sie dann innerhalb ihrer eigenen Community macht, sodass sie sagt, okay, na so der Situation ist, wie es ist, aber ich kann mindestens irgendwas tun, sodass ich fühle mich wie engagiert und ja,
proaktiv. Und man darf auch nicht vergessen, das ganze Land wird zwar vom Präsidenten regiert, aber für den Alltag der Amerikanerinnen und Amerikaner ist viel entscheidender oft, welcher Gouverneur dort regiert, wie die Regierung des Bundesstaates aussieht. Das Leben für Kalifornierinnen und Kalifornier, gut, jetzt L.A. sowieso wegen der Feuer nochmal eine andere Nummer, aber grundsätzlich es wird von anderen Dingen bestimmt und wird auch anders umgesetzt als vielleicht in Texas oder in Florida und solche Dinge. Also diese Faktoren spielen da auch rein, weshalb jetzt auch nicht alle Demokraten oder auf der Anti-Trump-Seite jetzt komplett den Kopf in den Sand stecken oder auch wir sehen, viele Staaten machen trotzdem, obwohl Trump vielleicht wieder Drill Baby Drill und wieder mehr Öl und mehr Fracking-Gas fördern will, gibt es trotzdem unheimlich viele Umweltschutz-, Klimaschutz-Initiativen, die Bundesstaaten auf der Ebene umsetzen. Also insofern ist es ein bisschen vielschichtiger als nur jetzt, okay, Trump ist im Weißen Haus und jetzt wird alles, alle Hebel werden umgelegt.
Aber Donald Trump, gucken wir uns nochmal das letzte Jahr an, ja? Also vor einem Jahr hatte er so viele Verfahren laufen, dass man ihn eigentlich eher im Gefängnis gesehen hat als im Weißen Haus. Washington, Sturm aufs Kapitol, Florida, Kartons mit geheimen Unterlagen in seinem Golfclub, Georgia, Wahlbeeinflussung, New York, Vertuschung, Schweigegeld an eine Pornodarstellerin. Und das war ja noch der kleinste und nur in dem kleinsten wurde er verurteilt. Und da jetzt keine Strafe, nur eine Verwarnung. Ja, wurde er unterschätzt? Wie ist er mit allem durchgekommen?
Das fragen wir auch selber manchmal. Also er hat wirklich, muss man sagen, ein Talent dafür. Er weiß, wie man das Justizsystem benutzt. Er weiß, dass er das normalerweise, wenn man klagt, das ist nur der Anfang und es geht weiter. Und dass, wenn man Geld hat, dann kann man dafür bezahlen, weil das kostet was und viele Leute würden nicht genug Geld haben, weiterzumachen. Er weiß auch, dass es dauert und dass, wie man sagt auf Englisch, kauft ein bisschen Zeit. Und er weiß ja unglaublich als Geschäftsmann, wie er das für seine Zweck benutzen kann. Ich glaube, das hat ihm viel geholfen. Ich glaube auch, dass ein Beispiel ist 6. Januar, er kann, wie komisch ist das, dass alle um ihm herum sind im Gefängnis oder waren verurteilt und er nicht. Also er hat ein Talent für zu sagen, hey, das habe ich nicht gemeint oder das habe ich nur gesagt. Ich hatte keine Ahnung, dass die würden wirklich zum Kapitol marschieren oder dass die würden gewaltig sein. Das habe ich nie gesagt. Also irgendwie und jetzt mit der Entscheidung von der obersten Gerichtshof, dass der Präsident hat Immunität für offiziellen Akt. Ja, also mal sehen, was es bedeutet für die nächsten 4 Jahre und wie das benutzt wird.
Gut, grundsätzlich gilt natürlich überall für jeden innocent till proven guilty. Also nur weil es sehr danach aussieht, ne, ist jeder erstmal unschuldig, bis ein Gericht ihn dann verurteilt. Und wenn die Gerichte das in den 4 Jahren seit 2020 nicht geschafft haben, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nicht geschafft haben, ihn quasi zur Anklage zu bringen, dass es dann noch ein schnelles Verfahren geben konnte, schnelleres zumindest, ja, das ist natürlich auch Teil der Geschichte. Aber trotzdem, klar, wir haben ja den Chefankläger, der jetzt seinen Dienst eingestellt hat, bevor er jetzt gefeuert werden würde, vermutlich, sagte ja letzte Woche, dass er überzeugt war, dass er verurteilt worden wäre, wenn das hätte weitergehen können. Aber während ein Mensch Präsident ist in den USA, würde ein Verfahren sowieso erstmal nicht weitergehen und in 4 Jahren wird es dann, glaube ich, keiner mehr aufrollen. Also dieses, was Jeff gerade sagte, dieses erstmal Verzögern, Einberufung, das sind ja alles Teile des Rechtsstaats und so, aber das kann man in den USA natürlich immer sehr, sehr weit treiben oft, wenn man den langen Atem und das nötige Kleingeld hat, um dann die Anwälte, die teuren, zu bezahlen. Und dann ist es dazu gekommen, dass die sich jetzt quasi mehr oder weniger im Sande verlaufen haben, diese Verfahren, und es nur bei dieser einen Sache, die dann die kleinste ist. Und aus Sicht der Republikaner und vieler seiner Wählerinnen und Wähler, das war mir immer wieder bei den Interviews, die ich geführt habe, gespiegelt worden, die haben gesagt, es ist eine politische Hexenjagd, sie haben es nicht geschafft, ihn politisch zu schlagen, also versuchen sie es jetzt damit irgendwie ins Gefängnis zu kriegen oder wie auch immer, aber ja, es ist schon kurios, wie Jeff sagte, ganz auch gerade bei der Schweigegeldnummer haben ja auch sein Anwalt und andere sind im Knast gelandet.
Ja. Aber diese Hexenjagd Sache kommt sehr gut rüber mit seiner Unterstützer und ich glaube, wenn wir zurückgehen zu meinem Vater Paul, er glaubt es auch. Also es gibt wirklich nichts, habe ich das Gefühl, dass er tun könnte, wo mein Vater würde nicht sagen, das ist einfach eine Strategie von den Demokraten. Und die Demokraten haben keinen, die wollen einfach entweder die Wähler ablenken von wie schlecht der Wirtschaft ist oder die wollen Trump stoppen und das ist die einzige Taktik, dass die haben.
NATO, Klimaabkommen, Handelszölle, Weltfrieden mit einem Anruf, Grönland, Kanada, Panama-Kanal. Ja, die Bestell- und Wunschliste von Donald Trump ist wirklich lang. Aber was kann er wirklich bewirken oder auch anrichten? Was hat er überhaupt vor? Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Er hat die Mehrheit im Kongress. Also die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Das ist vergleichbar bei uns so wie Bundestag und Bundesrat, oder?
Ja, so ungefähr, genau. Das eine ist halt die direkte Wahlkreisvertretung, das ist das Haus. Und das andere ist die Bundesländer- oder Bundesstaatenvertretung, das ist der Senat. Und die haben ein paar mehr Befugnisse vielleicht, als die Kammern bei uns jeweils verteilt. Aber so grundsätzlich ist das die Aufteilung, ja.
Aber die Mehrheiten sind knapp.
Sie sind knapp und gerade im Haus ist es halt auch schwierig. Deswegen glaube ich auch nicht ganz, dass er da so durchregieren wird. Denn wir haben ja gesehen, dass es, ich glaube, es sind 3 oder 4 Umkipper bräuchte es nur und schon ist die Mehrheit futsch. Also es ist, glaube ich, 220 zu 215 ungefähr oder 19, ein, zwei Sitze müssen noch nachbesetzt werden. Aber ja, und wenn sich da 2, 3 Leute, und das ist in diesem Wahlsystem, wo es ja nur ein Direktwahlsystem gibt, quasi der in einem Wahlkreis gewinnt, wird nach Washington geschickt, Punkt. Die sagen, okay, wenn ich wiedergewählt werden will und in 2 Jahren stehen die nächsten Midterms ja wieder an, also wird ja ständig gewählt in den USA alle 2 Jahre. Und wenn ich mich dann quasi auf die Hinterbeine stelle und sage, ja, bei meinem Wahlkreis finden die das gerade nicht so gut, was wir da versuchen in Washington durchzuprügeln. Also, wenn ich wiedergewählt werden will, muss ich dagegen stimmen. Ja, dann ist es ja eigentlich sogar leichter für die Demokraten, so ein paar Republikaner vielleicht zu überzeugen. Hör mal, das ist doch auch gegen deine Interessen, stimm mit uns. Und insofern ist es nicht so sicher. Im Senat ist es ein bisschen sicherer, da ist der ein bisschen komfortabler, der Vorsprung, aber Das sind so die Checks and Balances, die es da gibt.
Wir haben aber gesehen, auch in der Wahl von der Speaker Mike Johnson, dass es gab ein paar von diesen Republikanern, die waren, wollten nicht für Johnson zustimmen. Und dann haben die das paar Mal pausiert, also keine Pause gemacht, wo entweder Trump selber hat diese Republik angerufen oder seine Unterstützer und hat gesagt, hey, guck mal.
Ja, wer weiß, was ihnen angedroht wurde oder versprochen
genau.
wurde.
Aber es hat funktioniert.
Was ist mit Donald Trumps Satz, if you're coming for me, I'm coming for you? Also wenn du mir in die Quere kommst, im Grunde, lernst du mich kennen? Ja, das ist schon ernst zu nehmen.
Das, also ich glaube, wir müssen Trump ernst nehmen. Und das hat er schon mehrmals gesagt auf der Campaign Trail, als er unterwegs war, dass er muss seine Gegner, also die können erwarten, dass er, dass die dann also untersucht werden.
Ich glaube auch, Donald Trumps Verkaufe, wenn man so will, oder das Angebot war immer diese Projektion der Stärke. Das ist immer so, ich bin der Tough Guy, mit mir kann man nicht Schlitten fahren und ich bin damit erfolgreich gewesen in meinem Leben.
Kann man nicht Schlitten fahren?
Ja.
You can't go sledding with me?
Ja, das sagt man im Deutschen so. Okay. Also du kannst nicht an der Nase rumführen. Beziehungsweise,
okay, das ist eine gute neue.
Ja, neue Redewendung.
Okay.
Und genau, diese Projektion der Stärke, ne, dass immer Drohkulisse aufgebaut wird und oft braucht es dann gar nicht mehr die Umsetzung, weil die Drohkulisse allein schon genügt hat in der Vergangenheit, dass dann Leute klein beigeben oder dann vielleicht im vorauseilenden Gehorsam. Das haben wir ja auch gesehen, wie viele große Milliardäre und Tech-Unternehmen von Mark Zuckerberg bis Elon Musk sowieso, aber auch Jeff Bezos von Amazon, dass sie jetzt alle Millionen gespendet haben für diese Feier zur Amtseinführung, einfach um sich quasi ja, gut zu stellen mit dem künftigen Präsidenten. Das ist so dieser Modus operandi, mit dem Donald Trump sehr gut gefahren ist aus seiner Sicht, jahrelang, und den wird er so, glaube ich, jetzt auch nicht ablegen. Insofern weiß ich immer nie so richtig, ob das wirklich, ne, you gotta take him serious or not. Ich glaube, natürlich muss man ihn ernst nehmen. Er ist der Präsident der USA. Aber es ist manchmal auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen
heiße Luft, man
ja,
weiß
genau.
nie.
Aber ist das nicht auch eine Stärke vielleicht?
Nun ja, man kann natürlich sehen, in den USA wird jetzt gerade ein bisschen gestritten oder ziemlich gestritten, die Deutungshoheit, wer es da geschafft hat, dass dieser Waffenstillstand und Geiseln-Gefangenentausch im Nahen Osten, im Gazastreifen, dann doch endlich mal gekommen ist. Da sagt die Biden-Regierung natürlich, hey, wir haben hier 15 Monate hinter den Kulissen verhandelt und uns bemüht, das trägt jetzt Früchte. Und Trump sagt, Moment mal, nur weil ich hier angedroht habe, da wird die Hölle losbrechen, springen da plötzlich die Seiten und machen Zugeständnisse. Also
weil die Angst haben vor, was könnte passieren.
Diese Unberechenbarkeit, genau. Das ist der Faktor und der ist bei Trump auf jeden Fall da. Ist natürlich eine Methode, aber wenn man das mit seinen Gegnern macht, ist das das eine. Wenn man das mit seinen engsten Verbündeten macht, jetzt mit Blick auf Europa beispielsweise, und sagt, wenn ihr nicht spurt, dann gibt's Strafzölle, dann nehme ich euch Grönland weg, dann was auch immer, ja, dann ist das natürlich nicht unbedingt vertrauensbildend in der Maßnahme, würde ich es mal nennen, und ist eine Riesenherausforderung auf jeden Fall, auch für uns Europäer.
Es kommen ja schon die Streicheleinheiten aus Europa. Gucken wir uns nur an, Einweihung Notre Dame. Ja, der französische Präsident Emmanuel Macron setzt noch nicht Präsident Donald Trump in die erste Reihe. Große Feier, er hat die Bilder.
Ja.
Ist das klug oder ist das anbiedernd oder beides?
Ich glaube, es ist kein schlechter Zugang im Sinne von Trump zu schmeicheln, damit packt man ihn. Der liebt natürlich Pomp und Circumstances und die Aufmerksamkeit und dass er da eben auch in die erste Reihe gesetzt wird, noch vor andere Staatschefs, obwohl er eben noch nicht mal der vereidigte Präsident gewesen ist. Das hatte Macron ja auch schon, Macron sage ich jetzt schon auf Amerikanisch, also Macron hatte das natürlich auch schon versucht mit einer Einladung zur Parade am 14. Juli vor einigen Jahren, und das hat ihn wohl auch sehr beeindruckt. Da kam Trump zurück und sagt, ah, sowas will ich auch, so eine Militärparade, so ein riesen Brimborium. Ja, ich glaube, es ist zumindest eine Gesprächseröffnung, würde ich sagen, dass man sagt, okay, ich glaube, man kommt besser in ein Gespräch mit Donald Trump, in einen Austausch, in Verhandlungen auch, wenn man zumindest erstmal über die Schiene kommt, als wenn man sagen würde, ey, mit dir reden wir nicht und du bist hier das unartige Kind, das ich nicht benehmen kann. Und deswegen, ich glaube, das war sehr viel der Fall in der ersten Amtszeit.
Ich erinnere diese Foto, weißt du, was ich meine? Also Trump saß da am Schreibtisch und da ist Merkel mit alle hinter ihr. Und
ein ikonisches Foto.
Reden auf ihn ein und ja.
Genau, so sieht aus, wie die wollen ihm also ein bisschen Drohungen machen, aber er sieht aus wie ein Kind, der will nicht seine Gemüse essen und tut das auch nicht. Und vielleicht, genau, also wie man sagt auf Englisch, flattery gets you everywhere. Also Macron will einen anderen Weg jetzt nehmen.
Ja, und auch Giorgia Meloni fliegt letzte Woche nach Mar-a-Lago, nach Florida, um da
alle, also Mark Zuckerberg und die ganze Unternehmer in den USA sind alle nach Mar-a-Lago geflogen, die Ring zu küssen. Also
ja, aber da muss man nur einen guten Mittelweg finden, dass man da eben nicht als unterwürfig und so nach dem Motto, ach ja, die habe ich in der Tasche, mit denen kann ich jetzt machen, was ich will, rüberkommt. So wie er auch diese Projektion der Stärke als Verhandlungsmasse und Element einsetzt, müssen, glaube ich, wir Europäer da auch oder die europäischen Regierungen und ja die EU in erster Linie als geschlossene Gesellschaft und Gemeinschaft ihm da gegenübertreten.
Ich glaube, es ist ein bisschen wie, was sagt man, wenn man einen Bär im Wald trifft und man will, also man soll, sagen die, dass man soll groß stehen und vielleicht laut sein, sodass der Bär ein bisschen Angst hat oder der Bär traut
zumindest
sich nicht. Genau, Respekt oder traut sich nicht also zu kämpfen, aber will nicht zu groß sein, sodass der Bär sieht das als aggressiv und dann kommt entgegen. Also ein bisschen.
Und fliehen sollte man aber auch nicht, weil der sowieso schneller ist, der Bär.
Der Bär ist hinterher, genau.
Ja, also man muss nur schneller laufen können als dein Mitwanderer, dann hat man gute Überlebenschancen.
Ha, ha, ha.
Ich greife das Bild nochmal auf. Im Wald, man trifft den Bär und muss sich selber größer machen, als der Bär es ist. Würde das auch funktionieren, kommen wir mal zu dem anderen Bären, ja? Elon Musk, reichster Mann der Welt, mit einer der größten Kommunikationsplattformen der Welt, also finanziell, wirtschaftlich, politisch, eine Macht. Und er mischt gerade in Deutschland mit, ja? Wie ist er einzuschätzen?
Oh, ich glaube, Musk, er sieht das. Also er hat nichts zu verlieren. Also er ist jemand, der hat genug Geld. Also das ist nicht eine Frage. Ne? So als er Twitter, jetzt X, gekauft hat, alle gedacht, dass er war ein bisschen verrückt, dass er würde das kaputt machen. Aber es war ihm alles, die ganze Kritik sind, auf Englisch sagt man, rolled off his back. Also das war ihm wirklich egal. Und ich glaube auch, er tut was er will und mischt sich rein, wie er will. Ich glaube, von seiner Seite, er sieht sich persönlich als jemand, der ein Force of Good, also jemand, der kann und soll viel mit seiner Macht machen. Und deswegen mischt er rein. Aber die Frage ist auch, also wir reden von zwei Männern, Trump und Musk, mit großen Egos. Und wie lang können die zwei richtig so gut einander verstehen und zusammenarbeiten? Oder kommt das zu einem Punkt, wo...
Ja, wir haben in der ersten Amtszeit gesehen, wie schnell da das Personalkarussell sich gedreht hat und auch engste Berater plötzlich, also Steve Bannon beispielsweise, der ist dann auch in Ungnade gefallen, weil er zu sehr als Schattenpräsident sich vielleicht aufgespielt hat.
Der ja jetzt wieder sagt, ich jage Elon Musk aus dem Haus.
Ja, genau. Also von daher mal sehen, wie lange diese Bromance, wie Jeff es immer gerne nennt, noch anhält. Aber grundsätzlich fand ich schon bemerkenswert, dass Präsident Biden jetzt in seiner Abschiedsrede an die Nation davor gewarnt hat, dass es in den USA eine Oligarchie geben könnte. Da gibt es Leute, die sagen, wieso, die Reichen regieren es doch das Land. Aber grundsätzlich, dass jemand solche Macht auf sich vereint, finanziell, aber auch Digitalisierung oder Raketen, Satelliten, wo er überall die Finger drin hat, das ist schon, ja, das fand ich schon auch bemerkenswert, dass diese Sorgen auf jeden Fall in den USA herrschen, dass das eine ungesunde Lage einfach ist.
Also er nennt den Bundeskanzler ja auch bei uns einen Narren, den Bundespräsidenten einen Tyrannen. Er empfiehlt, die AfD zu wählen. Es sind auch hohe Vertreter der AfD eingeladen, ja, zur Amtsübernahme von Donald Trump.
Ja, und Macron ist nicht eingeladen, wenn ich das richtig gesehen habe, obwohl er, da gab es keine Gegeneinladung für die Einladung zu Notre Dame. Ach, das ist so ein bisschen natürlich, das kann ja, ist ja eine freie Meinungsäußerung, gilt ja überall und das kann er natürlich machen. Die Frage ist, ob wir das hier wirklich dann auch so heiß essen sollten, wie es auf der anderen Seite des Atlantiks gekocht wird. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei Jeff. Mal sehen, wie lange die beiden das noch miteinander aushalten. Und dann hat er vielleicht andere Pläne.
Ihr habt drei Kinder zu Hause. Sagen die manchmal, Papa, Mama, könnt ihr mal die Politik wegpacken?
Nee. Doch. Aber ich glaube, die sind jetzt alt genug, dass die interessieren sich dafür. Also haben mehr Fragen. Wir haben immer, als die Jungen waren, Kicker was war Logo zusammen geguckt und die folgen das auch, also Tagesschau auf Social Media und nee, also
die. Sie bleiben aber selten auf, um Tagesthemen zu gucken, muss man dazu sagen.
Bis Sie sehen den Papa ja auch sonst.
Ja. Ja. Das ist ein bisschen zu spät oder soll mindestens zu spät sein, aber nee, also die interessieren sich für die Welt um dem herum.
Italienisch, Englisch, Deutsch. Kommen ja drei Sprachen bei euch zusammen. Wann wird welche genutzt?
Alles so ein bisschen. Wir sagen immer, wir reden Jinglish oder Denglish oder mit ein bisschen Italienisch reingestreut. Es ist wirklich so ein Mischmasch. Also unsere Hauptsprache, würde ich sagen, ist tatsächlich Englisch, weil wir uns so kennengelernt haben und mittlerweile das sich so etabliert hat, dass wir auch durch die Zeit in Washington sehr viel Englisch miteinander reden in der Familie. Aber es kommt ein bisschen immer drauf an. Und
aber die Italienisch ist ein bisschen auf der Seite gefallen, ausgefallen wegen einer Zeit, als wir in Washington waren. Du warst viel unterwegs und dann haben wir gemerkt, dass die haben ein bisschen angefangen, der Deutsch zu verlieren. Und dann hast du ein bisschen mehr Deutsch statt Italienisch mit dem gesprochen. Aber jetzt sagen die, warum? Das wäre so toll, wenn wir besser Italienisch sprechen könnten.
Aber so ein Fundament ist da. Ich verstehe ziemlich viel. Ja, ich mir wieder baff.
Ja. Die nächste Amtszeit Donald Trump. Was stimmt euch optimistisch und was pessimistisch? Jiffer, auch von dir. Beide Seiten.
Oh boy.
optimistisch wird schwer, oder?
Ja, also pessimistisch gibt es eine ganze lange Liste. Klar, also obwohl ich glaube ich und ich glaube du auch, Ingo, wir sind glas halb voll Menschen und versuchen, also wie mein Vater in 2020 hat gesagt, naja, die Amerikaner haben gewählt, es ist so und ich würde versuchen, Biden eine Chance zu geben. Ich glaube, das hat so einen Monat gedauert, bevor er angefangen hat zu meckern und ich glaube, das ist irgendwas positiv, das man wegnehmen kann, dass man hoffentlich lernt von der Fehler von diesem Wahlkampf und wieder dann aufbaut. Also und das ist meine Hoffnung für, also vielleicht ein bisschen mehr für die Demokratische Partei als für Trump.
Ich würde auch davor warnen, grundsätzlich alles nur, weil Trump etwas anfasst, zu sagen, ah nee, das geht gar nicht, das ist schlecht. Also ich glaube, ne, ein gewisses Maß an Disruption vielleicht auch und gegen den Strich bürsten in vielerlei Hinsicht führt ja zu Folgen und zu Effekten und auch, ich sage nur immer, das 2%-Ziel der NATO, wenn wir das mal berücksichtigt hätten, wie wir es vor der ersten Amtszeit Trump ja auch alle gemeinsam in der NATO beschlossen hatten, dann müssten wir jetzt nicht so viel aufholen und die Bundeswehr so noch nachrüsten. Also wir haben immer gesagt, ja, machen wir mal, aber haben es nie wirklich ernst genommen. Wenn uns jetzt jemand quasi sagt, das müsst ihr aber ernst nehmen, ob er jetzt verlangt er ja auch 5% oder solche Sachen, das ist mal wieder Teil dieser Drohkulisse, aber grundsätzlich ist das etwas, was zumindest unsere Wehrfähigkeit etwas besser aktualisiert hätte. Und insofern, ja, bin ich auch so, wie du sagst, Jeff, mal gucken. Ne? Ich würde nicht sagen, das ist alles Grütze, um es mal umgangssprachlich zu sagen, sondern mal gucken. Und dann gibt es dieses System der Checks and Balances. Aber unterm Strich bleibt natürlich das Risiko, dass diese Demokratie einem enormen Stresstest ausgesetzt wird und das, ja, mal sehen, wie stabil sie ist. Aber sie ist jetzt auch nächstes Jahr 250 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen, und hat schon so manche tiefe Krise bis zu einem Bürgerkrieg ausgehalten und überlebt. Allerdings waren dann die globalen Auswirkungen wahrscheinlich nie so wie in dieser Präsidentschaft jetzt und in der aktuellen Zeit, in der heutigen Zeit.
Ingo, es gibt eine Studio-Mail von einer Hörerin zu dir. Da geht es um deinen Schlusssatz bei den Tagesthemen, nämlich bleiben Sie zuversichtlich. Und sie schreibt, ich schätze Sie sehr. Es scheint mir aber so, dass nicht viele Menschen gerade zuversichtlich sind. Es wäre vielleicht sinnvoller, den Satz zu ändern und zwar in seien Sie zuversichtlich.
Guter Hinweis. Ja, in der Tat. Wenn einer keine Zuversicht hat, wie soll das dann bleiben? Ja, der Gedanke ist aber der gleiche natürlich, zu sagen, hey, es sind unfassbar herausfordernde Zeiten und der Satz ist ja in der Pandemie entstanden, so ein bisschen. Hey, da geht auch noch was und das Glas ist dann doch halb voll. Das war so der Gedanke dahinter und so ist das entstanden. Und bis heute kriege ich eben auch Zuschriften von Menschen, die sagen, ja, das hilft mir irgendwie auch, vielleicht so auch als Ritual, so ein bisschen mich daran zu erinnern. Aber ich nehme den Gedanken mal auf. Vielleicht ändere ich das mal ab. Seien Sie zuversichtlich. Das ist kein schlechter Vorschlag.
Wir gehen auf jeden Fall mit Zuversicht ins Jahr 2025 und mit vielen halbvollen Gläsern. ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und US-Journalistin Jiffer Bourguignon. Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.